Adler Blick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CEC und habe diesen Podcast im letzten Jahr ins Leben gerufen, um Unternehmern und Führungskräften natürlich immer wieder Erfahrungen und Content zu liefern, rund um Themen aus dem Bereich Strategie und Kultur und natürlich Experten zu Wort kommen zu lassen, die wieder wichtige Beiträge liefern, um natürlich die Unternehmen von innen heraus auch weiterzuentwickeln und die richtigen Entscheidungen da auch zu treffen. Und wir haben ja in diesem Podcast oftmals Erfahrungsberichte von Klienten von uns oder Unternehmern, die was zu sagen haben. Und wir haben immer wieder Experten, die wir in diesem Podcast begrüßen können. Und heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Vergnügen, weil ich heute Dr. Hans-Jürgen Völz hier begrüße, den ich vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung kennengelernt habe, die wir zusammen mit dem BVMW durchgeführt haben bei der Westprüfung in Gießen, eines unserer langjährigen Klienten auch. Und wir hatten an diesem Abend ein spannendes Thema, da ging es um das Lieferkettenschutzgesetz. Und Dr. Völz war von Seiten des BVMW eingeladen, um damit seine Expertise zu berichten. Und wir haben relativ schnell, es war eine sehr gut besetzte Runde auch in dem Abend mit vielen tollen Unternehmern. Und es ist relativ schnell deutlich geworden, dass Herr Dr. Völz sehr viel zu sagen hat. Und ich habe ihn gefragt, ob er natürlich bereit ist, auch mal in einem Podcast da Dinge auch kundzutun und auch von Erfahrungen und aktuellen Themen aus Berlin hier auch zu sprechen. Und er war auch spontan dazu bereit. Und viele wissen ja, dass wir seit Jahren mit dem BVMW eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit auch haben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die heutige Ausgabe und wünsche Ihnen viel Spaß heute bei Adlerblick, Ihrem Impulsgeber.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Dr. Völz, ich habe Sie gerade schon angekündigt und freue mich, dass Sie sich zwischen Ihren vielen, vielen Terminen, die Sie auch haben, und Sie haben ja eben gerade auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir heute im Zeitrahmen bleiben müssen, weil schon wieder auch die nächsten Dinge anstehen, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute in unserem Podcast zu sein. Und natürlich möchte ich erstmal Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, zu erzählen, wer Sie sind, wie Ihre Lebensgeschichte auch ist. Das interessiert ja auch immer unsere Hörer. Und vor allen Dingen, wie Sie es geschafft haben, sich dann Chefökonomist zu nennen. Also wie darf man sich zu einer solchen Bezeichnung dann auch positionieren? Und deswegen freue ich mich und möchte Ihnen erstmal die Möglichkeit geben, sich vorzustellen.
Herzlichen Dank, Herr Schmaler. Die letzte Frage zuerst. Herr Ofen, langjähriger Präsident des BVMW, hat mich eingestellt als Leiter Volkswirtschaft. Aber als ich nach einigen Wochen der Verrichtung meiner Arbeit als Leiter Volkswirtschaft ihm dann große Freude bereitet habe, der Sachverhalt ist jetzt so weitführend, hat er mich sozusagen zum Chefvolkswirt ernannt. Und seitdem bin ich der Chefvolkswirt des BVMW. So hat sich das ergeben. Aber auf meiner Visitenkarte liegt Leiter Volkswirtschaft drauf. Und das ist auch meine Funktion, die ich habe. Ich bin verantwortlich beim BVMW für eine Abteilung mit insgesamt 5 Referenten und einem Abteilungsleiter. Und wir decken sämtliche Bereiche ab, Politikbereiche, die für den Mittelstand relevant sind, von Arbeit und Soziales über Steuern und Finanzen, Internet, Digitales, Logistik, Mobilität, alle Bereiche sind dort vertreten. Und wir im Wesentlichen sind wir darauf konzentriert, aktuelle Gesetzesvorhaben der Bundesregierung dahingehend zu modifizieren durch unsere Einflussnahme gemeinsam mit anderen Verbänden oder mit der Mittelstandsallianz, die vom BVMW gegründet worden ist, die insgesamt mittlerweile 34 mittelständische Unternehmensverbände erfasst, gemeinsam mit dieser Mittelstandsallianz auf die Politik einzuwirken. Und dann Regelungen zu ermöglichen, die mittelständische Unternehmen nicht strukturell benachteiligen gegenüber großen Unternehmen. Und eine alte Verbandsweisheit besagt, wir sind immer schon dann erfolgreich, wenn wir Schlimmeres verhindert haben. Das Optimale erreicht man nie, aber wenn man Schlimmeres verhindert hat, dann kann man das schon als Erfolg verbuchen. Und ich glaube, ich kann jetzt auf 20 Jahre Tätigkeit als Verbandslobbyist, als Repräsentant von Unternehmen, erst im Arbeitgeberverband der BDA, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und jetzt seit mittlerweile knapp 8 Jahre für den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft einen Zeitraum überblicken, der es mir gestattet, diesen Leitsatz auch als bestätigt anzusehen. In unterschiedlichsten Bereichen haben wir Erfahrungen gesammelt, die belegen, dass die Politik häufig Vorgaben verfolgt, die nicht unbedingt komplementär sind oder den Vorgaben, die notwendig sind, um mittelständische Unternehmen voranzubringen. Häufig ist es so, vielleicht kommen wir auf den einen oder anderen Punkt noch, dass die Bürokratie sehr stark ausgeprägt ist, dass Entscheidungen getroffen werden, die kostenintensiv sind, vielleicht nicht jetzt, aber in der Zukunft, möglicherweise aufgrund der demografischen Alterung der Gesellschaft, was die Sozialabgaben angeht, aber auch was die Steuerfragen angeht. Dort mein Unternehmen, wie ich finde, immer mehr die Daumenschrauben ansetzt und das Argument vertritt, ihr habt es ja schon immer irgendwie hierhin geschafft, durch die schlimmsten aller Krisen zu kommen, zwei Weltkriege, Ölpreiskrise 1973, die Corona-Pandemie, Sanktionspolitik gegen wen auch immer. Ihr habt euch immer wieder von Neuem berappelt. So, und die neuesten Zahlen zeigen, die Entwicklung zeigen, dass der Mittelstand nicht unbeschadet aus dieser Vielzahl von Krisen und der Politik, die wir als nicht mittelstandsfreundlich leider erachten müssen, das betrifft sowohl die Große Koalition der letzten Bundesregierung als auch der aktuellen Bundesregierung, dass dort in weiten Teilen realitätsfremde Entscheidungen getroffen werden, dass die Politik sich in Tarifverhandlungen einmischt, wie wir es gerade vom Bundesminister für Arbeit und Soziales erlebt haben, Herr Heil, der eine Erhöhung des Mindestlohns in bedeutendem Ausmaße vorhersagt, ohne dass das eigentlich sein Terrain ist. Normalerweise gibt es eine Kommission, die dort eine Empfehlung gibt und die Politik dieser Empfehlung in der Regel folgt. Aber auch hier haben wir feststellen dürfen, dass Politiker häufig zu sehr in das Tagesgeschehen eingreifen. Uns wäre es lieber, wenn ordnungspolitische Maßstäbe gesetzt würden und ihnen gefolgt würden. Ja, zu meiner Person. Ich bin gebürtiger Schleswig-Holsteiner. Ich habe in Kiel, Glasgow und in der Pennsylvania State University, also in Schottland und in den USA, Volkswirtschaftslehre studiert, habe in Kiel promoviert im Bereich der Konjunkturtheorie und bin seit Anfang 2003 tätig als Verbandsrepräsentant. Ursprünglich war ich, sagte, bei der BDA als Referent für Volkswirtschaft, Finanzen und Steuern und seit 8 Jahren jetzt als Leiter der Abteilung Volkswirtschaft beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und mir obliegt ein Großteil der inhaltlichen Arbeit bezogen auf die Bundesrepublik, aber auch die Europäische Union. Und wir sind ausgelastet. Diese Woche ist jetzt eine, die relativ überschaubar ist, weil wir keine Sitzungswoche des Deutschen Bundestages haben. Wenn diese Tage vorliegen, und das sind mehrere Wochen im Jahr, manchmal sind es 2 Wochen hintereinander, wo die Abgeordneten sämtlichst in Berlin sind, da sind die Termine sehr dicht gedrängt und ein Termin folgt auf den anderen. Und die beginnen morgens sehr früh und können abends auch sehr lange gehen. Das ist ja auch ein Punkt, der häufig kritisiert wird, auch von Parlamentariern, dass es nicht zum Normalfall da werden darf, dass Sitzungswochen ausarten im Deutschen Bundestag mit Sitzungen, die weit über 23 Uhr, 24 Uhr, teilweise sogar bis zum darauf folgenden Tag gehen. Das ist aber ein Punkt, der wichtig ist.
Das ist ja nun das, was ja immer wieder doch auch viele beschäftigt. Und zwar ja auch, waren ja auch Fragen, die wir auch bei unserer Veranstaltung vor einigen Wochen genauso auch gehört haben. Und ich denke, es treibt ja auch viele Unternehmer und Mittelständler vor allen Dingen auch an. Inwieweit kann man denn überhaupt noch Einfluss nehmen? Inwieweit kann man was ändern? Also das Thema Politikverdrossenheit oder natürlich auch mit vielen Dingen, die ja auch da entschieden werden, wo man mit einem gesunden Menschenverstand als Mittelständler ja nur mit dem Kopf schütteln kann. Und von daher würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr darüber hören, wie sieht denn so eine Arbeitswoche bei Ihnen aus? Also wie aktiv können Sie denn da auch in entsprechenden Runden auch eingreifen? Wie weit wird Ihre Meinung gehört und so weiter? Also Sie haben es uns vor einigen Wochen ja schon erzählt, aber ich würde es gerne hier für die Hörer oder für die Hörenden auch noch mal darstellen, weil der Einfluss, den Sie da nehmen können und Ihre aktive Möglichkeit ist ja größer, als man glaubt.
Ja, es ist sehr wichtig, daran zu denken, dass die Opposition von heute die Regierung von morgen ist, so wie wir es in der letzten Legislaturperiode praktiziert haben, dort mit den Parteien zu sprechen, die in der Opposition waren. So tun wir es jetzt auch. Wir legen also sehr viel Wert darauf, mit allen politischen Repräsentanten im Deutschen Bundestag im Gespräch zu bleiben, weil wir wissen, morgen kann es durchaus sein, dass die heute in der Opposition befindliche größte Partei, die auch gerade in Umfragen wieder am Platz 1 ist, wieder den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Und wichtig ist auch, wenn es darum geht, sich in Gesetzesvorhaben einzubringen, dass wir als BVMW oder auch als Mittelstandsallianz, die ich eingangs erwähnte, diese 34 Verbände, die sich dem BVMW in dieser Mittelstandsallianz angeschlossen haben, in die politische Diskussion einbringt. Vielleicht sogar konkret, wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor einigen Wochen den Gesetzentwurf zugeschickt bekommen und haben dort wenig Zeit gehabt, um darauf antworten zu können. Wir haben dann unsere Kommission Arbeit und Soziales und die Kommission Bildung, die beiden Kommissionen des BVMW, eingebunden in die Formulierung der Anforderungen, die aus mittelständischer Sicht ein solches Gesetz erfüllen muss. Und da zeigt sich auch wieder die Stärke des BVMW in unseren Kommissionen. Und das mag auch ein Appell, ein Gedanke sein. Die Pflanzen möchte ich an denjenigen, die hier zuschauen. Wer im BVMW ist, hat auch die Möglichkeit, inhaltlich mitzuarbeiten. In den Kommissionen arbeiten ehrenamtlich Unternehmerinnen und Unternehmer mit, die jeweils nach ihren Interessen oder nach ihren Fachgebieten sich einbringen können in die inhaltliche Arbeit. In diesem Fall ist das Thema Arbeit und Soziales oder auch der Bereich Bildung. Und dort wurde innerhalb von knapp 14 Tagen in einer richtigen Herkulesarbeit eine Stellungnahme erarbeitet, die wir dann auch fristgemäß haben abgeben können beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der Idealfall ist, und das haben wir glücklicherweise im Koalitionsvertrag erleben können, zu bestimmten Passagen, ist, dass es Personen gibt, die im Koalitionsvertrag mitverhandelt haben und sich überzeugen lassen von Ideen und Gedanken und das dann auch übernehmen. Das findet sich dann im Koalitionsvertrag wieder. Wir haben also den Koalitionsvertrag sehr genau uns angesehen und haben dort auch Punkte wiedergefunden, die wir zuvor in unserer Post-Corona-Agenda, so haben wir sie genannt, das waren 10 Punkte für die Zukunft des Mittelstands in Deutschland formuliert haben, die haben sich dort dann wiedergefunden. So, und wenn man sich in so eine Anhörung einbringt, dann hat man schon mal die erste Hürde genommen. Man hat also als Verband dokumentiert, dass man nicht nur öffentlich Kritik übt, dass man die Kameras oder die Schlagzeilen sucht der Zeitung, weil da kommen auch regelmäßige Anfragen. Das ist natürlich nochmal ein gesondertes Thema, das wir hier behandeln können. Man muss sich auch inhaltlich einbringen, um auch eine gewisse Validität an Argumenten zu dokumentieren. Man muss also die gleiche Sprache sprechen derjenigen, die in den Ministerien verantwortlich sind, in der Verwaltungsebene, die diese Entwürfe geschrieben haben. Und man muss die gleiche Sprache sprechen, wie auch die Politikerinnen und Politiker, mit denen man versucht, auf eine Ebene zu kommen, für eine eigene Position zu überzeugen. Und das gelingt uns sehr gut in diesem einen Beispiel jetzt, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ein anderes ist das Gebäudeenergiegesetz. Da haben wir gestern unsere Stellungnahme abgegeben, auch fristgerecht. Und vielleicht ein Punkt, der mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, deutet auch so ein bisschen auf die Arbeitsverdichtung hin in den Ministerien. Früher hatte man 1,5 Monate, manchmal sogar 2 Monate Zeit, um diese Stellungnahme abzugeben. Und der Rekord, den wir bislang erlebt haben, waren, glaube ich, einmal 48 Stunden. Das war die kürzeste Frist, die uns zugestanden worden ist, um Stellung zu beziehen. Das haben wir dann nicht gemacht, weil es ein Sachbereich war, der die Mitgliedschaft oder die Mitglieder des BVMW nicht so sehr betrifft. Und der sogenannte Erfüllungsaufwand, also Bürokratiekosten, die mit der Umsetzung dieses Gesetzesvorhabens verbunden gewesen wären, für die Wirtschaft null waren. Und von daher wäre dort der Aufwand zu groß gewesen. Da haben wir uns ja auch mal nicht zugeäußert, aber zum Ausdruck bringt. Auch hier führt die Arbeitsverdichtung dazu, dass die Fristen relativ kurz bemessen sind. Und es wäre sehr ambitioniert, ist, diese auch einzuhalten.
Wie gut sind Sie da aufgestellt? Also was steht dann dahinter? Auf welche Ressourcen können Sie dann zurückgreifen, wenn Sie natürlich sich fachlich da natürlich ja auch sehr, sehr eloquent auch oder faktisch sehr gut dann auch positionieren müssen?
Ja, in erster Linie sind das die zuständigen Referenten in meiner Abteilung und die Kommission, für die Sie zuständig sind. Im konkreten Fall ist Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das war es der Referent für Arbeit und Soziales und die Referentin für Bildung. Die beide haben eng zusammengewirkt mit ihren Kommissionen, also den Gesetzesentwurf in die Kommission reingegeben und Mitglieder, die sich für dieses Thema A interessieren und B auch die Expertise mitbringen, haben sich dann mit konkreten Ideen eingebracht. Das wurde dann zurückgespiegelt, zusammengefasst in ein Dokument. Das habe zunächst ich freigegeben und dann Herrn Jäger, unserem Vorsitzenden der Bundesgeschäftsführung als höchsten Repräsentanten. Nach dessen Freigabe haben wir es dann in ein PDF-Dokument überführt und dann ins Ministerium geschickt.
Ja, ich finde es mal sehr, sehr wichtig auch, Herr Völz, dass wir durchaus uns auch mal da 1-2 Minuten Zeit dafür nehmen, um auch nochmal über die Hintergründe da auch des Verbandes ja auch zu sprechen, weil viele, die ja mich kennen oder die uns verfolgen, wissen, dass wir ja über sehr, sehr viele Jahre eine sehr intensive Kooperation mit dem BVMW haben. Und auch jetzt in einigen Wochen ist ja wieder unsere große Veranstaltung in Frankfurt beziehungsweise Offenbach dieses Jahr, wo wir ja die besten Arbeitgeber Hessens auch da küren. Und ich muss gerade an der Stelle, ich musste vorhin schmunzeln, als Sie Mario Ohofen erwähnt haben. Ich hatte mit ihm ja auch viele Begegnungen in den letzten Jahren. Und er hat einmal als Keynote-Speaker auf unserer Veranstaltung in Frankfurt gesprochen und ich hatte ihn dann vorgestellt und angekündigt. Und er sagte dann, Herr Schmaler, bitte stellen Sie mich noch ein paar Minuten länger vor, weil ich höre so gerne Ihre Vorstellung zu, dann brauche ich nachher weniger zu reden. Und also Mario Ohofen, er hat uns viel begleitet. begleitet und er hat seinen großen Fußabdruck, glaube ich, für uns alle hinterlassen auch. Und ich denke, dass der Verband natürlich in unseren Regionen sehr stark natürlich für das auch wahrgenommen wird, für was er ja auch steht, also dieses Netzwerken, lokale Veranstaltungen, Unternehmer zusammenführen und so weiter. Aber dass hinter dem Verband noch was ganz, ganz anderes steckt und vor allen Dingen genau diese politische Arbeit, das, glaube ich, ist vielen Unternehmern nicht bewusst. Ja, und von daher finde ich es wirklich auch sehr wichtig, dass Sie da auch an der Stelle nochmal genau dieses zum Ausdruck bringen und auch nochmal zeigen, wo eigentlich die Aufgabe auch oder die Möglichkeit des Verbandes ist, mit dem, was dahinter steht.
Ja, ich kann das ganz konkret belegen an Beispielen aus der Corona-Pandemie, wie wichtig die Zusammenarbeit ist mit den Repräsentanten des BVMW in der Fläche. In diesem Fall auch, nenne ich mal jetzt Rüdiger Muth als Repräsentant von Hessen. Oder ganz konkret der Fall, da ging es um die Corona-Prämie. Das ist während der Corona-Pandemie kam der Gedanke auf, wir wollen diejenigen, die besonders belastet sind, in bestimmten Berufszweigen davon entlasten, dass sie dort oder einen zusätzlichen Betrag zugutekommen lassen, ohne dass die Steuern und Sozialversicherung gezahlt werden. Das war die Corona-Prämie. Das waren 1.500 Euro, konnten Arbeitgeber ihren Beschäftigten zahlen. So, und da hatte der damalige Finanzminister Scholz verlautbaren lassen, das soll für 3-4 Branchen gelten, aber darüber hinaus nicht. Das sollte also nicht weit ausgedehnt werden über die gesamte Volkswirtschaft. So, jetzt ein Mitgliedsunternehmen von uns hat sich an einen Kollegen gewandt in Brandenburg und belegt, dass auch dieses Unternehmen, obwohl es nicht zu diesen genannten Branchen zählt, extreme Belastungen durch die Corona-Pandemie hat und auch Wochenendschichten fährt und die Beschäftigten dort mehr arbeiten als jemals zuvor, um in diesem Falle war es eine bestimmte Lieferkette im Lebensmittelsektor aufrechterhalten zu können. Und einige Wochen vor dieser Entscheidung von Herrn oder vorläufigen Entscheidung von Herrn Scholz bin ich mit Herrn Hof im Finanzministerium gewesen und da war das Gespräch gemeinsam mit Herrn Scholz und dem Leiter der Steuerabteilung. Und wir sind so verblieben, dass wenn immer wir irgendwelche Punkte haben, die wir seitens des Mittelstandes gerne im Bundesfinanzministerium berücksichtigt haben wollen, dann können wir direkt Kontakt aufnehmen. Das habe ich dann also auch gemacht mit dem Leiter der Steuerabteilung, habe den Sachverhalt geschildert, dass sich dieses Unternehmen dieser Branche stark zurückgesetzt fühlt, aufgrund dieses Vorentscheids, der von Herrn Scholz bekannt gegeben worden ist, dass diese Corona-Prämie nicht für diese Branche und damit auch nicht für dieses Unternehmen gelten sollen. So, da gab es noch drei weitere Belege in diese Richtung. Das habe ich dann auch ans Finanzministerium weitergegeben und sehe da, 10 Tage später Meldung im Handelsblatt, das vom Bundesfinanzministerium hat entschieden, dass die Corona-Prämie unterschiedslos von allen Unternehmen in Deutschland, jeder Branche an diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezahlt werden kann, also 1.500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei. Das war jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo die Initiative eines Einzelnen dazu geführt hat, dass man tatsächlich die Entscheidung der Politik hat beeinflussen können. So, 2-3 andere Beispiele gibt es auch noch, die es weniger mit Corona zu tun haben, aber das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Oder vielleicht noch einen zweiten Punkt bei der Überbrückungshilfe. Es gab ja 1, 2, 3 und 4. Hieß es kurzzeitig nach der Überbrückungshilfe 3, es werden keine Abschläge mehr gezahlt. Und gerade während der Corona-Pandemie war es für sehr viele Unternehmen wichtig, liquide bleiben zu können und nicht erst abzuwarten, bis das gesamte Antragsverfahren auch beschieden ist, sondern zuvor schon einen Abschlag zu bekommen, um die dringendsten Verbindlichkeiten begleichen zu können. So, und dann hieß es auf einmal, ja, bei der Corona-Hilfe 3 verzichten wir auf die Abschläge. Wir warten, bis der endgültige Entscheid getroffen worden ist und dann wird der Betrag gezahlt, vorher nicht. Daraufhin haben wir interveniert und innerhalb von einem Wochen, oder wurde uns auch gesagt, wenn Sie uns, seitens des Ministeriums, wenn Sie uns Belege bringen können, dass mittelständische Unternehmen unter dieser Entscheidung leiden, dann revidieren wir das. Siehe da, über das Wochenende hinweg haben wir eine Umfrage gestartet im Rahmen des BVMW. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt hier auch dabei, der sich daran beteiligt hat. Und das Ergebnis war selbstverständlich, bedeutet das erhebliche Nachteile, wenn Unternehmen keine Abschläge mehr bekommen. So, und seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie damals noch, hieß es dann, ja, wir akzeptieren das, wir ändern bei der Überbrückungshilfe 3 nichts, aber im nächsten Monat kommt die Überbrückungshilfe 4 und die Abschlagszahlungen werden wieder aufgenommen. Auch das ist ein Beleg dafür, wie man die Politik beeinflussen kann, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne beeinflussen kann durch konkrete Nennung von Konsequenzen, die falsche Entscheidungen mit sich bringen können. Da war nichts manipuliert, das war also alles genau belegbar. Wir haben auch Originalstimmen ans Ministerium weitergeben können, die uns von Steuerberatern oder sogenannten prüfenden Dritten, wie sie hießen, die Anträge für Unternehmen gestellt haben, was für konkrete Einzelfälle es für Unternehmen bedeutet, wenn die Abschlagszahlungen nicht kommen.
Ja, ich finde das ganz, ganz extrem wichtig, sowas wirklich an diesem Beispiel mal aufzuzeigen, wie nah man doch ist und wie schnell es auch möglich ist, wirklich durch direkte Gespräche auch Dinge zu verändern. Ja, und ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst. Also wie man immer so schön sagt, it's people business. Ja, also auch da sprechen Menschen miteinander und Menschen sind natürlich von Informationen abhängig und von direkten Feedbacks und so weiter. Mhm. Und auch genau das passiert ja auf dieser Ebene nicht anders als in allen anderen Branchen auch.
Ja, vielleicht auch mal von Corona gelöst. Das war auch ein Erlebnis, das ich mit Herrn Ofen hatte. Das ist für mich jetzt 6 Jahre her. Da war damals der Bundeswirtschaftsminister, hieß Sigmar Gabriel. Und da gab es eine Anhörung ich glaube, es war Bürokratieabbau im Ministerium. Und Wirtschaftsvertreterverbände waren eingeladen. Ich durfte Herrn Ofen begleiten. Wir hatten das Ganze vorbereitet und eine Forderung war, die kam leider nicht von den anderen Verbänden. Das erinnert mich heute immer noch, dass der DIHK oder auch die BDA, BDI sich darüber niemals Gedanken gemacht haben, was für mittelständische Unternehmen wirklich sehr wichtig ist. Das war damals die Anhebung des Schwellenwertes für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Hört sich sehr technisch an, aber Unternehmer wissen, was damit gemeint ist. Dieser Betrag lag schon seit 50 Jahren auf 410 Euro, ursprünglich in Mark, aber dann umgerechnet in Euro, 410 Euro. Und wir hatten gefordert, dass dieser Betrag endlich wieder angehoben werden muss nach so vielen Jahren. Und Herr Ofen sagte dann, er könnte sich sehr damit anfreunden, wenn wir den Betrag so lassen, wie er ist. Aber dann würde er konsequenterweise auch von denjenigen, die diese Entscheidungen treffen, einfordern, dass sie auf die in den letzten 50 Jahren erhaltenen Erhöhungen auch verzichten und diese wieder zurückzahlen an den Fiskus. Dann könnte er sich super damit anfreunden. Das hat damals bei Herrn Gabriel zum Nachdenken geführt und das Ergebnis war dann nach Rücksprache auch mit dem damaligen Finanzminister, ich meine, es war Herr Schäuble, dass diese 410 Euro auf 800 Euro angehoben wurden. Mhm. Unsere Forderung war eigentlich 1.000 Euro als Wert für den Schwellenwert für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Aber dann hat man sich auf 800 Euro verständigen können zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium. Und das ist ja schon ein erheblicher Schritt von 410 auf 800 Euro. Aber auch das ist ein Beispiel dafür, dass wenn man gute Argumente hat und die vorbringen kann, dass man dann auch das bei der Politik erreichen kann. Es ist nicht so, dass von vornherein passiert wird und gesagt wird, dafür ist kein Geld da, das können wir nicht, das machen wir nicht. Ganz im Gegenteil. Übrigens, es ist ganz anders, was den sozialpolitischen Aspekt angeht. Da ist es nur häufig so, dass die Politik liebend gerne dann Geschenke, Wahlgeschenke verteilt und sich dann leider nicht mehr darauf besinnt, was notwendig wäre, um für Entlastung bei der Wirtschaft zu sorgen. Aber vielleicht kommen wir da ja noch raus.
Ja, das, Herr Feld, ich hatte ja vorhin auch gesagt, wir wollen zumindest heute mal so einen kleinen Überblick ja auch schaffen und mal ein Gefühl dafür vermitteln, was da auch passiert ja an dieser Stelle und wo ein Verband sich auch oder wie sich ein Verband da auch aufstellt und welche Einflüsse sie auch haben. Und ich glaube, wir hätten viele Themen, wo wir jetzt auch intensiv in die Tiefe gehen könnten. Wie gesagt, ich fand es sehr, sehr spannend, was Sie zu diesem ganzen Thema Lieferkettenschutzgesetz ja dargestellt haben. Und das hat mich auch nochmal sehr beeindruckt. Ich war übrigens dann die letzte Woche bei meinem Sohn in Dubai und hab den da besucht. Und wenn ich mir dann so überlege, wie viele Geschäftsbeziehungen bis dahin laufen und wieder zurück und was dann daraus resultiert und so weiter, also das hat mich schon sehr beeindruckt, ja, mich an der Stelle nochmal da von Ihnen so abholen zu lassen. Deswegen, jetzt würde ich nicht zu gerne in Dinge in die Tiefe reingehen, aber ich würde gerne mal von Ihnen so einen kleinen Überblick haben, was sind denn so die Themen im Moment, die Sie jetzt am meisten da gerade umtreiben, die Sie beschäftigen, an welchen Themen arbeiten Sie im Moment? Also was sind so die Dinge, wo Sie sagen, was ist Ihr Potpourri oder Ihr Blumenstrauß an Themen, wo Sie sagen, die sind gerade im Moment relevant.
Ja, wo fangen wir denn da mal an?
Eine große Steilvorlage, ja?
Da muss es strukturiert aufbewahren, damit auch die Zuschauer hier sagen wir mal nicht überwältigt werden von der Fülle von Themen, die wir bearbeiten. Da fangen wir mal so an.
Ich würde dann vorschlagen, Herr Völz, übrigens, dass wir dann aus jedem den Themen, die Sie jetzt anreißen, dann einen Folgepodcast machen, wo wir uns dann explizit genau mit dem Thema nochmal in der Tiefe beschäftigen. Also von daher ist
nicht. Vielleicht können wir jetzt sagen, wenn man anderthalb Jahre Ampelregierung viel mehr Licht als Schatten. Und zwar jetzt aus Sicht des Mittelstands im Besonderen, der Wirtschaft im Allgemeinen. Also ich finde, dass die Ampelregierung, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, mit dem Krisenmanagement heillos überfordert erscheint. Dieser Eindruck habe ich gewonnen. Es gab im letzten Jahr monatelange Diskussionen über die Gasumlage. Da wurde entschieden, sie ist zu teuer und ineffizient. Überhaupt der Gedanke, gestiegene Gaspreise durch noch höhere Preise kompensieren zu wollen, macht im Grunde genommen gar keinen Sinn. Dann wurde gesprochen über den Ersatz russischen Gases durch LNG aus Katar, also flüssigen Erdgas aus Katar. Es war zu spät, zu wenig und zu teuer. Wir entsinnen uns alle, wie unser Bundeswirtschaftsminister dort in Katar gewesen ist und versucht hat, dort Verträge abzuschließen, langfristige Verträge, kurzfristige Verträge, nicht sehr langfristige Verträge. Für Katar war das nicht sehr attraktiv und deswegen hat es damals auch nicht so richtig geklappt. Dann gab es monatelange Diskussionen über die Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken, die jetzt am Samstag endgültig abgeschaltet werden, wäre auch nochmal ein Sonderthema. Dann gab es Diskussionen über die Unterstützung der Ukraine mit Waffen, zu zögerlich, zu widersprüchlich. Irgendwie sollten 5000 Helme geliefert werden. Mittlerweile sind wir bei Schützenpanzern, Kampfpanzern. Also das Ergebnis war ein dramatischer Vertrauensverlust. Nur noch 30% waren mit der Arbeit der Ampel zufrieden. Ich glaube, wenn man diese Umfrage heute wiederholen würde, würde dieser Wert noch schlechter ausfallen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Stabilität und auch Verlässlichkeit im Grunde genommen anders aussieht. Mein Eindruck ist vielmehr, dass Ideologie in weiten Teilen der Regierung dem Finden pragmatischer Lösungen entgegenstricht. Mhm. Und dass die SPD und die Grünen, man muss es jetzt hier auch tatsächlich mal festmachen, Ross und Reiter nennen, ihre Sozialagenda konsequent durchziehen. Und wenn es um Entlastung der Wirtschaft geht, wie sie die FDP in der Ampelregierung vertritt, dann werden sie vertagt oder fallen ziemlich schwach aus. So Sozialprogramme nur als Beispiel, ich wollte auch nicht zu sehr in die Tiefe eingehen und vielleicht den einen oder anderen Betrag auch nennen. Der Mindestlohn wurde auf 12 Euro erhöht. Das war eins der zentralen Versprechen von Herrn Scholz im Bundestagswahlkampf. Ob es entscheidend gewesen ist dafür, dass er dann auch gewählt worden ist, will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Mhm. Aber allein an dem Punkt kann man festmachen, dass der Politik im Grunde genommen nicht zu trauen ist. Ich entsinne mich an 2014, 2015. Der Mindestlohn wurde in Deutschland eingeführt am 01.01.2015. Es gab davor monatelange Diskussionen darüber, ob es überhaupt notwendig ist, dass man in Deutschland einen Mindestlohn braucht. Und im Nachkriegsdeutschland war man sich einig, Deutschland braucht keinen Mindestlohn. Wir haben die Tarifautonomie, Artikel 9.3 Grundgesetz. Arbeitgeber und Arbeitnehmer in freien Verhandlungen einigen sich auf Tariflöhne. Flächentarifverträge, Branchentarifverträge. Und diese Tariflöhne haben sozusagen Mindestlohncharakter gehabt. So, die Politik oder die Mehrheit der Politik hat es damals anders gesehen. Und es wurde aber verbunden mit dem Versprechen, wenn wir einen Mindestlohn einführen, wird er niemals Gegenstand von Politik, von gegenseitigen Aufschaukelungsversuchen. Wer bietet mehr? Wer macht sich beliebter bei dem Wähler, beim Wahlvolk? Das wurde völlig in Abrede gestellt. So. Wie sollte es verhindert werden? Durch das Gründen einer Mindestlohnkommission. Die ist besetzt durch paritätisch besetzt von Arbeitgebern, Arbeitnehmern. Und als Unparteiischer gibt es in der Mitte einen Wirtschaftswissenschaftler. Die orientieren sich bei der Empfehlung an die Politik, an der sogenannten Tariflohnindexentwicklung. Also sozusagen ein Mittelwert aller Tariflohnsteigerungen. Der wird der Politik empfohlen und die Politik entscheidet dann über die nächste Mindestlohnerhöhung. So. Und wie wir alle wissen, das ist nicht der Fall gewesen. Wir hatten ab dem 1. Juli 2022 einen Mindestlohn in Höhe von 10,45 Euro. Und ab dem 1.10.2022 sprang er dann auf 12 Euro hoch. Herr Scholz hat also sein Wahlversprechen wahrgemacht. Aber dieses Wahlversprechen hat er wahrgemacht auf Kosten der Unternehmen, die das zahlen müssen. Mhm. In vielen Bereichen der Wirtschaft spielen 12 Euro keine Rolle. Denn die werden sowieso gezahlt. Im verarbeitenden Gewerbe kommt man weit über diesen Wert hinüber. Aber es gibt auch ganz andere Bereiche. Beispielsweise in der Landwirtschaft, Erntehelfer. Wenn die 12 Euro bekommen, und ich kann ein konkretes Beispiel nennen aus meinem Heimatdorf in Niedersachsen, in dem ich ansässig bin. Der Spargelbauer dort, wenn er 12 Euro zahlen muss, kann, um wirtschaftlich produzieren zu können, ist nicht mehr in der Lage, den Spargel, und das ist auch aus Nachhaltigkeits-, aus ökologischen Gründen heraus, im Grunde genommen widersinnig, an den örtlichen Supermarkt zu verkaufen, weil der Supermarkt ihm sagt, ich krieg Spargel aus Spanien für 4 Euro das Kilo. Ja. Und deine 12 Euro, die würden meine Kunden niemals anzahlen wollen. Und das ist ja auch nachvollziehbar jetzt, weil sowieso wir inflationären Entwicklungen, hohen Preissteigerungen, es kommt weniger netto vom Brutto raus. Jeder muss Haus oder viele müssen haushalten und tun das dann auch. Und die entscheiden sich letztendlich dann auf, das Kriterium ist dann der Preis für den Spargel und nicht, dass er im Nachbardorf produziert worden ist, aus der Nähe kommt. So, und die Konsequenz ist, Felder wurde Saatgut um 30% reduziert, die Anbaufläche. So, und ob das nun wirklich zielführend ist, das wage ich zu bezweifeln. Man sollte sich, was die Lohnerhöhung angeht, an der Produktivitätsentwicklung orientieren. Löhne dürfen nur im Umfang steigen, wie auch die Produktivität gestiegen ist. Alles darüber hinaus kostet Arbeitsplätze, verdrängt Produktion aus Deutschland hinaus. Unabhängig jetzt von der Energiepreissituation, die wir ja auch gesondert haben in Deutschland. Große Konzerne haben angekündigt, dass sie Produktion verlagern. BASF, als Beispiel jetzt genannt, aus Ludwigshafen Produktion, die energieintensiv ist, wird nach Nordamerika verlagert. Andere haben das auch in Planung. Da kann man sehen, dass unüberlegtes Entscheiden der Politik im Sinne, wie beeinflusse ich den Wähler zu meinen Gunsten, ganz drastische Konsequenzen, Folgewirkungen hat, die wirklich unangenehm sind. So, jetzt habe ich viel über diese 12 Mindesteuro gesprochen. Es gibt aber auch noch andere Punkte. Das Wohngeld. Ja. Das Wohngeld wurde erhöht 2023 von 180 auf 370 Euro. Es wurde gerade verdoppelt. Dann wurde die Kindergelderhöhung, so lobenswert und so vernünftig sie auch sein mag, von 219 auf 250 Euro pro Kind erhöht. Dann wurde das Bürgergeld erhöht, ehemals Hartz IV, auf 500 Euro. Das sind die sozialpolitischen Themen, die die Bundesregierung umgesetzt hat. Das ist im Koalitionsvertrag drin gewesen, der FDP hat dem zugestimmt. Aber ich frage mich jetzt, wo bleiben die Entlastungen, die versprochene Entlastung für die Unternehmen? Mhm. Wo ist das Bürokratieabbaugesetz IV? Warum wurde der Solidaritätszuschlag, wir erinnern uns, für die obersten 10% besteht der Solidaritätszuschlag vor, der ist nicht für alle abgeschafft worden. Warum ist der Soli für nicht für alle, für die anderen auch noch abgeschafft worden? Weil Personengesellschaften zahlen den auch. Und wo bleibt die Unternehmenssteuerreform? Wir liegen in Deutschland bei knapp über 30% Unternehmenssteuern. Wettbewerbsfähig werden wir bei 25%. Unsere Forderung von seitens des BVMW, Reduktion der Kapitalertragssteuer um 5 Prozentpunkte, dann wären wir auf einem internationalen wettbewerbsfähigen Niveau. Super Abschreibung hat Herr Lindner im Bundestagswahlkampf in Aussicht gestellt. Wo bleiben die? Mhm. Ich habe die bis jetzt nicht wahrnehmen können. Und was ist mit den Sozialabgaben? Der Sozialabgaben, Karl, also die Summe oder der sogenannte Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz, Rente, Pflege, Kranken, Arbeitslosenversicherungsbeitrag, sind wir über 40%, Tendenz weiter steigend. Pflegebeiträge sollen im Sommer, glaube ich, um 0,35% steigen. Wir liegen deutlich über 40%. Das heißt, in Konsequenzen allerletzter weniger netto vom Brutto. So, und ich kann Arbeitnehmer verstehen und Arbeitnehmerinnen, die bestrebt sind, möglichst wenig Lohneinbußen zu erzielen, zumal es ja auch aufgrund der Inflation, die teilweise ja die 10%-Marke gerissen hat und auch heute immer noch hoch ist, 6-7%, 8%, auch, wird auch in den kommenden Jahren nicht deutlich weniger werden, so zumindest die Prognosen, dass sie kein Realeinkommenseinbußen erzielen möchten. Aber es kann nicht sein, dass dafür allein die Arbeitgeber verantwortlich sind. Der Staat hat Möglichkeiten genug. Wir haben kein Einnahmeproblem. Wir haben ein Ausgabeproblem in Deutschland. Die Steuereinnahmen nähern sich der 1-Billion-Grenze. Und wenn die Steuern reduziert werden, wenn die Sozialabgaben reduziert werden, dann gibt's mehr netto vom Brutto. Und dann ist der Gesetzgeber, wie ich finde, selbst dran, dafür zu sorgen, dass mehr netto vom Brutto kommt und kann es dann nicht auf den Staat, auf die Unternehmen abwälzen, so wie gedacht, das eingangs der Heil gesagt hat, mit ist in diesem Jahr wird der Mindestlohn einen gehörigen Sprung nach oben machen. Das ist, wie ich finde, eine Verschiebung der Verantwortlichkeiten einseitig auf die Unternehmen. Auch der Staat hat seine Möglichkeiten, dort was zu machen. Ja, was ist die Folge all dieser Entscheidungen? Die Standortbedingungen in Deutschland verschlechtern sich, sagte bereits BASF, zieht um, aber auch andere Unternehmen, mittelständische Unternehmen überlegen sich, ob sie weiter am Standort Deutschland produzieren können. Eigentlich Unternehmen, die standorttreu Deutschland verbunden sind, die anders als global aufgestellte Konzerne Produktion nicht mal eben von rechts nach links, von dem einen Land zum anderen verlagern können, weil dort die Energiepreise günstiger sind, weil die Verfügbarkeit von Vorprodukten dort besser ist. Das ist dem Mittelstand nicht gegeben. Der Mittelstand ist an die Bedingungen, der Rahmenbedingungen im Standort Deutschland gebunden. Und wenn die sich immer weiter kontinuierlich verschlechtern, dann ist es auch kein Wunder, dass immer weniger Menschen bereit sind, in Deutschland unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Ganz im Gegenteil. Wir stellen fest, die Gründerquote sinkt tendenziell. Es sind immer weniger Menschen bereit, Unternehmen zu gründen oder fortzuführen. Die Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie oder auch was die Belegschaften angeht, stellen wir fest, dass auch dort die Zahlen zurückgehen. Und wenn das Herzstück der deutschen Wirtschaft, das Rückgrat, wie auch immer Sie es nennen wollen, der deutschen Wirtschaft, nämlich der Mittelstand mit 3,5 Millionen Unternehmen, immer weiter erodiert, dann sind Wachstum und Wohlstand der Zukunft mit Sicherheit stark gefährdet. Davon muss man leider ausgehen. So, und andere Länder machen es anders. Die Vereinigten Staaten mit ihrem Inflation Reduction Act, das ist so eine, glaube ich, 370 Milliarden Euro US-Dollar Steuererleichterung für unter Zuschüsse für Investoren, die sollten eigentlich ein Weckruf an die Bundesregierung sein. Denn die Unternehmen werden nicht aus patriotischen Gründen sich für den Standort Deutschland entscheiden, wenn sie woanders viel bessere Konditionen haben, wo ein gigantischer nordamerikanischer Markt bestehend aus den USA, Kanada und Mexiko besteht. Und die Bundesregierung hat gezeigt, sie kann schnell handeln, als es damals darum ging, die LNG-Terminals zu errichten. Wir waren ja lange Zeit gar nicht in der Lage, flüssiges Erdgas an den deutschen Seehäfen aufnehmen zu können. Man hat also innerhalb kurzer Zeit reagieren und handeln können. Und das sollte eigentlich Vorbild sein, dass sie auch Entscheidungen trifft, die endlich die Wirtschaft entlasten, dass das Signal kommt. Wir erkennen die Situation an, in der ihr seid. Und wir setzen die Daumenschrauben nicht immer noch fester an, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen jetzt auch die Wirtschaft zu entlasten. Bürokratieabbaugesetz, Superabschreibung, die Punkte, die ich genannt habe. Und das Ganze sollte genannt werden, Entlastungsoffensive 2023. Wir hatten schon mal eine Agenda 2010. Der Begriff Agenda ist verbraucht und nicht überall positiv konnotiert, insbesondere nicht bei Sozialdemokraten. Deswegen Entlastungsoffensive 2023. Das ist im Grunde genommen das, was wir uns von der Politik wünschen.
Ja, die Frage, ich meine, wie gesagt, sehr komplexe Themen. Ich habe jetzt auch gerade vor kurzem ein sehr spannendes Gespräch gehabt mit einem unserer Klienten, der im Wirtschaftsstandort Israel agiert. Ja, und wenn man sieht, welche Unterstützung man da bekommt, wie Startup-Unternehmen da gefördert werden und so weiter, ist natürlich ein ganz anderer ideologischer Ansatz, ja, im Vergleich zu dem, was uns hier zwischen die Beine geworfen wird, um es vorsichtig auszudrücken, auch gerade wenn es um Expansion, Weiterentwicklung, Gründung und so weiter geht. Ich denke auch darüber, die sich jetzt doch mal sehr intensiv auch sprechen. Aber ich würde vielleicht noch mal in eine andere Richtung gehen wollen, Herr Völz, weil das war ja auch so ein bisschen eine Reaktion, auch als wir da, wie gesagt, vorletzte Woche in Gießen zusammengesessen haben. Hier sitzen viele erfolgreiche Unternehmer, die mit hoher Leidenschaft und Energie an ihren Themen arbeiten, unterschiedliche Unternehmen, die aus der Industrie kommen, aus dem Handwerk kommen, Handelsunternehmen und so weiter, über Traditionen, Familienunternehmen, 500.000 Mitarbeiter. Was gibt denen letztendlich den Optimismus, ja, auch wenn Sie aus Berlin berichten, da auch weiterzumachen und auch positiv zu bleiben?
Das Wissen darum, selbst Beiträge zu leisten für die Fortführung eines Familienerbes, die das Lebenswerk fortsetzt. Es gibt auch Beispiele dafür, die könnte ich auch benennen. Aus Datenschutzgründen werde ich es leider nicht tun dürfen. Aber Unternehmen oder Unternehmer oder Unternehmerinnen beiderlei Geschlechts, das kann man da durchaus nennen, die viel Wert darauf legen, dass das Lebenswerk, das sie geschaffen haben, aus kleinsten Anfängen auf erhalten bleibt und viel Wert auf Unabhängigkeit legen, auf die freien Gestaltungsmöglichkeiten und die in sich entscheiden für den BVMW, für die Mitgliedschaft im BVMW, weil wir diese Ideale versuchen umzusetzen durch auch entsprechende Forderungen an die Politik, auch Gespräche, die wir mit Politikern führen. Und sie versuchen auf den richtigen Kurs zu bringen, weil es gibt bedauerlicherweise, ich habe es eigentlich gar nicht für möglich gehalten, aber es gibt doch hin und wieder Politiker, die scheinbar in ihren Wahlkreisen niemals mit Unternehmensrepräsentanten in Kontakt treten, denen gar nicht bewusst ist, was unbedachte Entscheidungen für bürokratische Folgewirkungen, für Konsequenzen für Unternehmen bedeuten. Weil im Gegensatz zu Konzernen, die eigene Abteilung haben, die sich nur mit rechtlichen Dingen beschäftigen, ganze Stäbe, die sich nur mit Rechtsfragen beschäftigen, ist ein kleiner, typischer kleiner Mittelständler damit beschäftigt, in der Woche Aufträge zu akquirieren, Lieferketten zu organisieren und sie abzuarbeiten, diese Aufträge, und Personaleinsatzplanung zu betreiben, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn der mit Bürokratie belastet wird, dann macht das nicht in der Woche, sondern muss er sich damit am Wochenende beschäftigen. Und das ist wird vielfach gar nicht gesehen seitens der Politiker, wenn Gesetzesvorhaben durchgedrückt werden und dann mit dem Argument, wir müssen viele Dinge bis ins Detail regeln, ansonsten besteht auch die Missbrauchsgefahr. Weil da habe ich immer ein sehr gutes Beispiel und das hat dem einen oder anderen auch schon zum Nachdenken geführt. Wenn es denn schwarze Schafe gibt bei den Unternehmen, warum rechtfertigt es, dass ganze Gesetzesprojekte dahingehend dann in die Wege geleitet werden? Das beste Beispiel ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wenn es aber im Sozialsektor, wird mit zweierlei Maß gemessen, wenn es aber im Sozialbereich Missbrauch gibt, dann ist davon die Rede, ja, es sind nur Einzelfälle, deswegen darf man nicht alle Sozialhilfeempfänger über einen Kamm scheren. Und das, wie ich finde, ist eine grobe Missachtung des Gleichheitsgrundsatzes. Warum ist es in dem einen Fall, in dem Unternehmensfall, wenn es da einige wenige schwarze Schafe gibt, ein Grund, komplexe Gesetzesprojekte in die Wege zu leiten? Aber in dem anderen Fall wird gesagt, es sind nur einzelne wenige schwarze Schafe, die den Sozialstaat ausnutzen. Die Masse ist es nicht. Dann verzichtet man aber darauf. Beste Beispiel war die Fortsetzung von Hartz IV, jetzt ein Bürgergeld, umbenannt. Da sollte das Fördern und Fordern, das bei während der Agenda 2010 ja eingeführt worden ist, um den Sozialstaat zu reformieren, wirksam zu reformieren und Menschen in Arbeit zu bringen und nicht dauerhaft abhängig werden zu lassen von Sozialleistungen. Da wurde der ursprüngliche Vorschlag von der Union abgelehnt. Die hatten sich geweigert, im Bundesrat dazu zu stimmen. Und damit wäre das Gesetzesprojekt gescheitert. Erst als die Ampelregierung sich bereit erklärt hat, nicht nur zu fördern und auch weiterhin die Forderungsaspekte zu berücksichtigen, also auch etwas Gegenleistung einzufordern, dann wurde das Gesetzesprojekt auch verabschiedet. So, und ich finde, das sollte viel stärker betont werden, dass man diesem Staat nicht nur Leistungen entgegennehmen darf, die der Sozialstaat opulent in der Vergangenheit geschaffen hat, sondern man sollte auch da Selbstverpflichtung spüren, ihm etwas zurückzugeben. Und diejenigen, die diese Selbsterkenntnis nicht haben, sollten dann auf den richtigen Weg gebracht werden. Und das funktioniert am besten durch Anreize.
Sind Sie mit all dem, was Sie da mitbekommen, mit dem, was Sie da auch tagtäglich erleben in Berlin, auch mit den handelnden Personen, sind Sie da positiv gestimmt? Sehen Sie junge, aufstrebende Köpfe in den Parteien, die in den nächsten Jahren mit einer hohen Wirtschaftskompetenz da nachrücken und genau das auch umsetzen wollen, also die an den Wirtschaftsstandort Deutschland auch glauben und den entwickeln wollen?
Ja, die sehe ich, und zwar auch parteiübergreifend. Da würde ich jetzt nicht unterscheiden, dass die einen aus dem einen politischen Lager weniger einsichtsfähig sind als die anderen. Ich glaube, die gehen da viel undogmatischer ran als ältere Generationen. Nur was ihnen natürlich fehlt, sind Erfahrungen, konkrete Erfahrungen. Deswegen rate ich jedem von denen, und wir laden auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages in Kommissionssitzungen ein. Jetzt finden sie ja wieder in Präsenz statt, als Referenten zu uns zu kommen. Dann werden sie auch mal mit der Realität konfrontiert. Und in den seltensten Fällen ist es so, dass sie so Schilderungen von persönlich Betroffenen, und ich sagte ja bereits eingangs, dass da sitzen Unternehmerinnen und Unternehmer bei uns in den Kommissionen drin, dass denen von vornherein feindselig begegnet wird. Ganz im Gegenteil, ich habe eher den Eindruck, dass dort ein gewisses Maß auch an Erkenntnisbereitschaft bei denen gegeben ist. Inwieweit sie sich nachher in ihren Fraktionen durchsetzen können, das ist aber was ganz anderes. Aber der Herr Schäuble, der längst gedienstete Bundestagsabgeordnete, hat auch mal als junger Mann angefangen und war dann ganz, ganz lange dabei. Und wer weiß, vielleicht der ein oder andere, der in unseren Kommissionen eingeladen wird, hat eine gigantisch gute Politikerkarriere vor sich und erinnert sich dann gerne zurück, dass es eine gewisse Bodenhaftung bekommen hat beim Mittelstand.
Ja, lieber Dr. Völz, das sind die Dinge, die wir uns auf jeden Fall wünschen. Also ich glaube, wir erleben es mit großer Leidenschaft auch jeden Tag. Also ich finde es sehr, sehr spannend, auch Ihnen immer wieder da zuzuhören. Und mit Schrecken schaue ich schon wieder auf die Zeit. Vielleicht zumindest noch zum Abschluss zwei, drei Dinge, die ich auf jeden Fall gerne nochmal von Ihnen auch hören möchte. Wir beschäftigen uns ja auch hier in dem Podcast auch ganz viel immer wieder mit Simon Sinek, ja, der ja über dieses Why auch sehr intensiv schreibt, auch also was die Menschen antreibt, was ihr Why ist, was ihre persönliche Vision ist. Und da würde ich natürlich auch gerne von Ihnen, wenn Sie mit so großer Leidenschaft da auch agieren, was ist denn Ihr Why? Was treibt Sie an? Ich glaube, dass Sie auch mit dem sehr hohen Stundeneinsatz, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber was ich so mitbekomme, auch mit dem sehr hohen Stundeneinsatz da agieren auch. Was ist denn das, was Sie jeden Morgen immer wieder mit voller Motivation auch beseelt, ja, das alles zu tun, was Sie tun?
Weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Die haben eine Broschüre. Die hebt sich nicht so gut ab. Die heißt politische Erfolge oder Erfolge der politischen Arbeit des BVMW. Und die füllt sich von Mal zu Mal. Da werden immer mehr aus den unterschiedlichsten Politikbereichen, wo wir konkret belegen können, wo unser Agieren entweder allein als BVMW mit der Mittelstandsallianz oder auch mit anderen Verbänden gemeinsam etwas erreicht haben. Und ich habe ja so einige Beispiele auch genannt. Das sind konkrete Erfolgserlebnisse, die einen immer wieder von neuem motivieren, optimistisch ins Büro gehen lassen, in jedes einzelne Gespräch mit Politikern gehen lassen. Und motivieren dazu, noch mehr zu erreichen. Also das solche Erfolge, die bringen. Wenn man ständig nur die Erfahrung machen würde, also ich kann jetzt nur für mich reden, nicht für andere, nur Erfahrung machen würde, man versucht Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich hatte es ganz zu Beginn meiner Karriere eines Politikers, der heute noch ein Spitzenpolitiker ist, ein solches Erlebnis. Da ging es um die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Und da bin ich mit Herrn Ohofen auch gewesen, habe mit dem Politiker gesprochen und habe ihm gesagt, dass die Hälfte der Einnahmen durch diese Steuer rein Erhebungsaufwand sind. Das waren, glaube ich, 11 Milliarden Euro damals. Und knapp 6 Milliarden Euro gehen allein für die Erhebung drauf. Also stehen gar nicht zur Verfügung zum Verteilen. So, und da sagt er, ich kann alle Ihre Argumente nachvollziehen, aber glauben Sie mal, wenn ich meiner Basis erklären müsste, dass ich als Mitglied einer dieser Partei XYZ für die Abschaffung einer Reichensteuer wäre, dann wäre meine Karriere zu Ende. Das können Sie mir aber glauben. Und deswegen verstehe ich Ihre Argumente, kann sie durchaus nachvollziehen, aber Sie werden mich nicht zum Mitstreiter Ihres Vorhabens benennen können, der für die Abschaffung der Erbschaftssteuer plädiert. Und das war natürlich schon ernüchternd zu wissen, dass der, obwohl er weiß, dass er im Grunde genommen auf dem falschen Fuß ist, seine politischen Ambitionen, seine egoistischen politischen Ambitionen über die des Allgemeinwohls stellt, obwohl ja jeder gewählt worden ist in den Deutschen Bundestag, nicht um sich selbst zu verwirklichen, sondern das Optimale für Deutschland rauszuholen, für seinen Wahlkreis, für all diejenigen, die er gewählt hat und auch die er nicht gewählt hat, dem Allgemeinwohl auf jeden Fall verpflichtet ist und nicht deiner Partei. Dann ist das schon ein Punkt gewesen, der mich ein wenig ernüchternd hat damals. Aber es gab danach auch andere Erlebnisse, die mich sozusagen wieder auf die Flugbahn gehoben haben.
Wie oft haben Sie damit kokettiert, auch mal die Seiten zu wechseln und selber in die Politik zu gehen?
Ich war ganz zu Beginn kommunalpolitisch tätig in Schleswig-Holstein. Ich war mal der jüngste Stadtverordnete Deutschlands in der Kreisstadt Heide-Dithmarschens. Das ist der Kreis nördlich der Elbemündung. Das habe ich während am Ende meiner Schulzeit, dann 2 Jahre bei der Bundeswehr als Zeitsoldat und zu Beginn meines Studiums gemacht, aber habe das dann nicht weiter fortgeführt. Bin halt nach wie vor Parteimitglied, aber ich bin nicht mehr politisch aktiv.
Okay. Und würde Sie auch nicht mehr jetzt in irgendeiner Art und Weise motivieren, nochmal da aktiv zu werden?
Das schließe ich nicht aus.
Ah, okay. Ja, wir werden es verfolgen auf jeden Fall. Ja, lieber Herr Völz, ja, ich sage erstmal auf jeden Fall an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, ja, für die Zeit, ja, die Sie sich heute auch genommen haben, um zumindest mal so einen kleinen Überblick auch über das zu geben. Und ich denke, alle, die das jetzt gehört haben, werden bestätigen, Menschen wie Sie brauchen wir unbedingt, ja, die den Verband ja vertreten, die diese Dinge bewegen wollen, Anstöße geben und vor allen Dingen auch in die andere Richtung. Und das muss ich auch sagen, nochmal mit größter Wertschätzung, ja, auch wieder die Informationen mal auch zurückgeben und ja auch die Unternehmer informieren über das, was da passiert ist. Und ich freue mich natürlich, Sie bei diversen zukünftigen Veranstaltungen auch immer wieder treffen zu können. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, auch auf unsere Veranstaltung im Mai nach Offenbach, ja, wo wir ja mit dem BVMW zusammen da eine schöne Veranstaltung machen. Wir haben unseren Jahreskongress in Frankenberg im Oktober, wo sich auch viele mittelständische Unternehmer treffen, und würde mich da auch sehr freuen, wenn es zeitlich bei Ihnen reinpasst, wenn Sie vielleicht auch da einen kurzen Gastbeitrag auch liefern könnten. Also ich freue mich, dass wir uns begegnet sind. Sie sind, wenn ich es mal so sagen darf, ein echter Mehrwert. Ja. Und von daher, machen Sie bitte weiter so, halten Sie Ihre hohe Energie und Ihre Leidenschaft, ja, auch um diese Dinge zu bewegen. Wir brauchen es ja im Mittelstand, und ich möchte Ihnen natürlich an der Stelle auf jeden Fall als unserem Gast das Schlusswort ja geben. Was möchten Sie noch als Botschaft noch an dieser Stelle an unsere Hörer, ja, oder Hörenden richten?
Immer wieder den Kopf hochzuhalten, sich zu engagieren und nicht nachzulassen. Und ja, die Zeit zu nutzen, die uns zur Verfügung steht, für sich, für die Familie, unabhängig jetzt nicht nur reduziert auf das eigene Unternehmen, sondern auch das Privatleben nicht zu vergessen, nicht hinten anzustellen.
Ja, Dr. Hans-Jürgen Völz, ich sage nochmal danke an der Stelle. Ja, unseren Hörenden wünsche ich viel, viel Erfolg bei allem, was Sie wieder in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten vorhaben, was es heißt, Unternehmer und Führungskraft zu sein. Ich hoffe, dass Sie sich auf unserer heutigen Ausgabe Motivation mitnehmen können, dass Sie sich Impulse auf jeden Fall mitnehmen können. Und sage bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Schmaler.
Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.